Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 118. Mein Name ist René, außerdem mit dabei die Alex.
Hallihallo.
Und der Marvin.
Hallo.
Ich würde sagen, fangen wir gleich mit dem weniger schönen an. Die Bahn ist ja bekannt dafür, dass sie zu spät kommt, aber bei den 6 Toren waren sie irgendwie alle sehr rechtzeitig da, oder?
Boah, das muss ich sagen. Sowas Grausames habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Und das als Eintracht-Fan. Man sieht ja viele Grausamkeiten, ja. In der Zeit hat man schon einiges gesehen. Aber was am Samstag da passiert ist, wie uns die Mitglieder von der Deutschen Bahn da oder die gesponserten Menschen von der Deutschen Bahn da überrannt haben, das war schon heftig.
Aber wir hatten doch irgendwie null Bock, oder? Also wir waren doch komplett alle 10 Mann, bis auf Trapp, der war ja sowieso die ärmste Sau auf dem ganzen Feld. Hatten wir doch eigentlich keinen Bock.
Ich meine, die ersten 10 Minuten sahen gar nicht so schlecht aus.
Richtig, Alex.
Also die ersten 10 Minuten habe ich echt gedacht, Mann, da geht was. Und auf einmal war sowas von der Wurm drin. Und wir waren halt, das sind halt so dieser berühmte Tacken, den wir bei jedem Zweikampf zu spät waren. Und dann kommt halt auch irgendwann noch so ein bisschen Pech dazu. Und dann nahm das ganze Ding halt einfach brutalst seinen Lauf.
Ja, also ich meine, es war wirklich schon so, du hast gemerkt, der ganz klare Cut war da, das 1:0, 18. Minute durch Sergio Ramos. So weit ist er nicht. Der spielt zum Glück noch nicht bei der Hertha. Nee, durch den Adrian Ramos. Und danach war der Wurm bei der Eintracht dann wirklich drin. Ich meine, es gab ja in der Zwischenzeit dann noch einige andere Möglichkeiten, die Herthaner ja nicht verwandelt haben, ja. Aber danach kam die Eintracht nicht mehr auf die Füße, auf die Beine, finde ich.
Ja, aber ich fand es jetzt auch in den ersten 10 Minuten nicht so prall. Also klar waren wir da noch bemüht, aber du hast schon gemerkt, holla, die Hertha spielt einen anderen Fußball als Illertissen, die haben schon ordentlich Gas gegeben. Und du hast auch gemerkt, dass wir da nicht richtig in unser Spiel reingekommen sind.
Gut, ganz klar. Dass die Hertha ein anderes System hat oder auch natürlich eine ganz andere Klasse hat als Illertissen, das ist ganz klar, das ist logisch, da sind auch 3 Ligen dazwischen. Aber man muss halt auch sagen, in den ersten 10 Minuten fand ich schon, dass wir einigermaßen ins Spiel kamen, aber was das Problem war, auch da schon hast du gesehen, dass wir uns chancentechnisch viel zu wenig herausarbeiten. Wir hatten eine deutliche Ballhoheit, wir hatten einen größeren Ballbesitz, das war schon zu sehen. Aber diese Gefährlichkeit, die im Verlaufe des Spiels dann die Hertha ganz klar ausgestrahlt hat, die ist uns auch selbst in den ersten 10, 15 Minuten komplett abhanden gekommen. Das war nicht da. Und die Hertha, die hat aggressiv gespielt. Die hat genau gewusst, wie sie die Eintracht attackieren kann. Das muss man auch mal dazu sagen. Die haben anscheinend die Eintracht vorher gut gescoutet. Die wussten, wo wir anfällig sind und haben aber attraktiven Fußball nach vorne gespielt. Zack, zack, zack. Die Tore, die gefallen sind, das waren ja auch keine glücklichen Tore. Das war auch nicht, wo du sagen kannst, okay, den haben sie so reingewurstelt. Das war wunderbar gespielt von Offensivakteuren, die wir in der Woche zuvor auch noch, ja, wie soll ich sagen, wir haben gesagt, dass sie gefährlich sind und genauso war es ein Sami Alagui. Da haben wir uns schon gewundert, warum der überhaupt bei der Hertha spielt. Ja, und Enes Benhatira hat eine wunderbare Partie gespielt. Ein Baumjohann, wo ich mir gedacht habe, okay, ist diese Adaption von der zweiten in die erste Liga vielleicht ein Tick zu viel für ihn? Bullshit, der hat ein wahnsinniges Spiel gemacht. Und dann ist so ein Ramos, der in der zweiten Liga noch so ein bisschen, keine Ahnung, null Bock-Einstellung hatte, trotzdem da einige Tore gemacht hat, ist wieder da, in bester Erstliga-Manier, wie es vor 2 Jahren war. Also da musst du halt sagen, wir haben kein Mittel dagegen gefunden.
Ja, aber wir hatten auch, ich fand, arge Probleme mit unserem System. Man kann jetzt darüber diskutieren, ob dieses 4-4-2 das richtige System ist oder nicht. Aber wir hatten auch einfach das Problem, dass unsere Außen, gerade bei den Kontern, wo sie uns die Bälle abgenommen haben, zu weit vorne waren und wir nach hinten nur noch mit 2 Mann unterwegs waren, wovon ein Zambrano gnadenlos seiner Form hinterherläuft.
Für mich war das überhaupt kein Problem mit dem System. Für mich haben einfach zu viele Leute nicht 100% ihrer Leistung abgerufen. Dazu zählt ein Pirmin Schwegler, dazu zählt ein Carlos Zambrano, dazu Rode. Zählt auch ein Rode.
Ja, es war fast jeder. Es war fast jeder. Ich muss auch sagen, für mich noch einigermaßen am wenigsten schlimm war der Rosenthal. Der hat manchmal unglücklich gewirkt, hat aber viel, viel probiert. Ja, also dem würde ich noch fast am wenigsten einen Vorwurf machen. Aber von den bekannten Stützen, von den Stützen, die es schon länger bei der Eintracht gibt, waren so viele ein Komplettausfall. René, du hast eben richtig den ganz schlimmsten, den allerschlimmsten genannt, ja, Zambrano. Das war eine einzige Frechheit, die Leistung, ja. Also der hat überhaupt keinen Zugriff zum Spiel bekommen, ist immer den Zweikämpfen hinterhergelaufen. Das war unter aller Sau, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, Allerdings auch vorne im Sturm. Also was Herrn Rossellou da gemacht hat, war jetzt auch im Vergleich zu dem, was er vorher in den Testspielen gebracht hat, wo wir auch immer gesagt haben, die Testspiele geben keinerlei Auskunft darüber, wie nachher die letztendliche Form sein wird, auch gnadenlos falsch. Also da war auch einiges dabei, wo ich gesagt habe, nee, so nicht.
Ja, vor allen Dingen Meier in bestechender Frühform. Auch da wieder das gleiche Thema wie schon gegen Illertissen, war nicht sichtbar.
Nö, habe ich auch so gesehen. Okay, also er hat zwar das Tor gemacht, hat einen Elfmeter, hat er sich ja verwandelt. Alles klar, Glückwunsch dafür. Aber ansonsten war er während des ganzen Spiels wirklich kaum präsent. Ja. Hat nichts für diesen Spielaufbau auch in sich getan, beziehungsweise Ballverteilung, das hat alles nicht stattgefunden. Und Rossellou, natürlich, das war auch nicht das Gelbe vom Ei, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Hat aber auch wenig Torchancen bekommen. Wobei, womit hängt das zusammen? Die Eintracht hat sich generell keine Torchancen erspielt.
Ja, definitiv nicht. Also da war einiges, wo ich gesagt habe, das hat im letzten Jahr anders ausgesehen. Da waren wir viel, viel konsequenter, viel motivierter. Da hat einiges gefehlt.
Ja, ich finde die Aussage, die Hübner jetzt auch gemacht hat, von wegen, man muss mit Demut auch an die Bundesliga rangehen, man muss geil auf diese Spiele sein. Und genau das ist es. Ich glaube, das ist wirklich ein Teil von dieser Einstellung, die du am Samstag gesehen hast. Diese Geilheit auf die Bundesliga war für mich nicht zu spüren. Seht ihr das ähnlich?
Ich fand die Aussage hier von den Kollegen Durstewitz und Krieger im letzten Volltreffer recht ordentlich, wo der Durstewitz gesagt hat, die Mannschaft ist konsequenterweise über die letzten Wochen von allen kleingeredet worden. Im letzten Jahr hatten wir so diesen Arschlochcharakter. Wir sind die Gäste, wir sind die Besten, wir sind die Geilsten, und seit Wochen kriegen sie immer nur gesagt, realistisch gehört ihr irgendwo auf Platz zwischen 10 und 16. Das haben übrigens aber auch die Menschen von der FR dazu gesagt, logischerweise. Und das bleibt auch irgendwann so natürlich im Kopf hängen.
Ach, ganz ehrlich, das lasse ich aber überhaupt gar nicht als Ausrede gelten. Also wirklich.
Nein, nicht als Ausrede, aber mit einem Grund dafür, warum das Ganze dann auch passiert.
Ja, aber die lesen doch nicht andauernd Zeitungen und sagen hier, das muss doch eher ein Ansporn sein. Das muss doch eher ein Ansporn sein, wenn die sagen, oh, Platz 10 bis 16, nee, den zeigen wir es richtig. Also, dass man das dann irgendwie so nimmt, also das ist mir so fast so ein Tick zu weit gegriffen. Das kann sein, dass der Herr Kirchenstein das so sieht. Das sehe ich ehrlich gesagt anders. Das muss Motivation für mich zu sein, so nach Motto, jetzt zeige ich es dir erst recht. Für mich hat einfach die Galligkeit auf dem Platz gefehlt. Und Zambrano, der hat zwar immer versucht, faul zu spielen, der hat auch mit Rotmar vom Platz fliegen können, ja. Aber an sich war der Biss in die Zweikämpfe richtig reinzugehen, der war einfach nicht da. Und die kam immer kollektiv einen Schritt zu spät.
Ja.
Und dann muss ich auch sagen, natürlich war es halt so in Sachen, was der Alex schon richtig gesagt hat, Systemwechsel. Das kann nicht die einzige Begründung dafür sein, dass wir 6-1 eigentlich auf den Sack bekommen.
Nee, auf keinen Fall. Vor allen Dingen, ich fand es auch nicht gut, dass er das System umgestellt hat. Also ich meine, im Nachhinein sagt er ja auch, das war ein Fehler. Aber wenn ich mit dem System spielen will, dann muss ich auch, wenn es schlecht läuft, und letztes Jahr waren wir einfach dazu gezwungen, weil wir niemand anderen hatten, aber wir müssen uns da einfach durchbeißen.
Richtig,
und unser Weg muss es einfach sein, das System jetzt so zu verbessern, bis wir es drauf haben. Und es war kein Fehler des Systems, sondern es war halt einfach, dass ein Otschipka und ein Flum auch nicht abgestimmt waren. Ja. Na, das hat zwischen Otschipka und Inui viel besser geklappt, nachdem Inui mal gerafft hat, er muss auch defensiv arbeiten.
Ja.
Und über die linke Seite vom Otschipka lief am Anfang einfach wirklich alles. Da sind auch die ersten Tore drüber gefallen. Und wo war der, wenn die Tore gefallen sind? Irgendwo am Mittelkreis. Und es kann halt nicht sein, wenn er nach vorne wetzt und eine Flanke schlägt, dass dann keiner hinten mit absichert. Wir haben hinten nur noch einen Sechser gehabt und dann muss halt einfach der rechte Aktivposten mit nach hinten arbeiten.
Ja, und das ist halt, ja, du hast halt gemerkt, dass strukturell eigentlich im System, im taktischen System oder im taktischen Verbund der Eintracht momentan vieles noch nicht stimmt. Aber wie was ja Alex auch vollkommen richtig gesagt hat, dass dieser Taktikwechsel in der Halbzeit versucht wurde, war eigentlich eher ein Nackenschlag für die Mannschaft, weil die ist damit überhaupt gar nicht klargekommen. Ich denke, dass auch keiner der Spieler wirklich verstanden hat, wie sie jetzt überhaupt zu agieren haben, weil das andere System wurde die ganze Vorbereitung eingeübt. Und in einer Halbzeit ist es dann schwierig, dann wieder komplett umzuwerfen, das Ganze. Und es hat dann überhaupt gar nicht funktioniert. Wenn du überlegst, zur Halbzeit stand es 2-1. Das war noch eine realistische Chance, dass wir noch zumindest auf den Unentschieden kommen.
Ja, so richtig schlecht wurde es eigentlich erst danach, ja.
Ja, ich meine natürlich, auch die erste Halbzeit war nicht gut. Da brauchen wir gar nicht drüber reden. Wir hätten auch zur Halbzeit schon 3-4-1 hätten zurücklegen können. Aber wenn du noch kurz vor Schluss also in der 37. Minute haben wir es 2-1 gemacht. Da muss mir doch bewusst sein, auch als Spieler, hey, wir gehen jetzt mit dem 2-1 in die Pause, da lässt sich doch nach der Pause noch was machen. Eigentlich.
Eigentlich, ja.
Aber wie gesagt, aber das kam auch, das, die kam aber auch nicht mit dieser Einstellung auf den Platz. Also ich habe auch nach der Halbzeit habe ich nicht das Gefühl gehabt, so jetzt wollen sie richtig Gas geben. Da gab es kein richtiges Aufbäumen. Das war insgesamt viel zu wenig. Aber ich sag mal so, 3-1, okay. Aber alles ab dem 3-1 und zwei Minuten später fiel es 4-1. Da muss ich doch merken, ey, wir sind wirklich gerade dabei, uns komplett abschlachten zu lassen. Jetzt müssen wir den Rahmen hier dicht machen, dass wenigstens nichts mehr passiert. Weil ein 6-1, du darfst 6-1 gegen keinen Gegner der Welt verlieren.
Und ja, vor allen Dingen nicht auf die Art und Weise, ne? Also die haben uns ja mit eigentlich unseren Tugenden aus dem letzten Jahr ausgekontert. Die schnellen Pässe vorne in die Spitze und wir standen halt ab der Mittellinie beschissen. Und wenn ich dann halt auch so Sachen sehe, hier den einen Ball, den der Rode dann mit der Brust eigentlich sicher annehmen wollte und dann nochmal schöne Vorlage gibt, damit es, keine Ahnung, was war das, das 5-1 erzielt werden kann, das ist ja echt grausig. Und dann darf halt auch nochmal so ein Ronny ran, der eigentlich aussortiert war, kommt rein und macht halt auch gleich nochmal eine Bude.
Ja, wieder so eine scheiß Wunderstory, weißt du? Und genau dafür sind wir immer die optimalen Gegner, weißt du, gegen Leute, die noch nicht mal ein Scheunentor treffen, die momentan überhaupt nicht in Form sind, gegen die machen gegen uns nochmal ein Tor, weißt du so? Aber da haben wir auch nur drum gebettelt. Mir war das klar, wenn der Ronny reinkommt, dann macht er nochmal ein Ding, ja? So das genauso typischer Tag war das. Aber da die Mannschaft auch, wie gesagt, spätestens nach dem 3-1, spätestens nach dem 4-1 nicht dementsprechend reagiert und sie sagen, wir machen den Laden jetzt komplett dicht und halten wenigstens 4-1, das ist schlimm genug. Aber zwischen einem 4-1 und einem 6-1 gibt es auch nochmal einen deutlichen Unterschied. Ja. Hätten wir knapp verloren, hätte ich gar nichts gesagt. Ich meine, du hast ganz klar gemerkt, dass die Hertha an dem Tag einfach wesentlich, wesentlich besser war. Aber sich 6-1 von einem Aufsteiger aus dem Stadion schießen zu lassen, ist eine Frechheit. Das habe ich persönlich auch als Angriff empfunden. Hört sich blöd an, aber das ist eine Sache, die kannst du keinem Fan bieten. Die Leute, die mitgefahren sind nach Berlin, die müssen sich denken, wo bin ich denn hier gelandet? Weil diese Naivität, mit der die Eintracht auch an den Tag gelegt hat, das war selten dämlich und so spielst du nicht in der Bundesliga. Und da verstehe ich auch, die meisten Spieler bei der Eintracht haben jetzt auch schon das ein oder andere Jahr mal in der Bundesliga gespielt. Da musst du doch merken, in welche Richtung das geht. Da musst du früher dagegen angehen, aber sie haben es einfach über sich ergehen lassen.
Ja, wobei, also das sehe ich so einen kleinen Tacken anders. Mir ist es im Endeffekt egal, ob wir 2-1 verlieren oder 6-1 verlieren. Wenn wir so eine desolate Leistung liefern, dann ist es eigentlich egal, wie das Ergebnis am Schluss aussieht. Ich möchte auch nicht, dass, wenn wir 2-1 hinten liegen, wir auf einmal zwei Stürmer austauschen und noch mehr Defensivleute reinbringen, um gegen eine Mannschaft wie Hertha das Ergebnis zu halten.
Naja, darum, das wollte von ich daher, nicht sagen. Ich wollte nicht sagen, dass du jetzt defensiv einwechseln musst. Darum geht's mir nicht.
Ich dachte nur, weil du gesagt hast, hinten dicht zu machen.
Ja gut, du kannst ja also gesamtkompakter stehen. Ja,
ja es ja. soll... Wir haben halt die Zweikämpfe verloren, das war halt das Problem, aber es sollte trotzdem nach wie vor die Marschrichtung nach vorne sein, um noch Tore zu schießen. Also egal wie der Spielstand ist, ich möchte eigentlich noch viel weniger eine Mannschaft sehen, die sich dann ihrem Schicksal ergibt und sagt, okay, wir haben jetzt 3-1, könnte hier heute ganz dumm laufen, deswegen gucken wir jetzt erstmal, dass hinten in der Defensive alles dicht bleibt. Ja, also dann lieber 6-1 und trotzdem weiter versucht. Gut, an dem Tag ging halt echt gar nichts, ich will das auch nicht schönreden, aber naja.
Aber ihrem Schicksal haben sie sich meines Erachtens nämlich schon ergeben, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Also dann Aufbäumen gab es halt dementsprechend nicht. Deswegen habe ich so das Gefühl gehabt. Aber gut. Was soll man machen? Ich fand es halt im Endeffekt nur als ein 6-1 finde ich eindeutig zu krass. Ich muss auch sagen, ich frage mich, womit das zusammenhängt. Weil so ein Leistungsgefälle, das finde ich schon krass.
Leistungsgefälle zu was?
Ja, so ein Leistungsgefälle ist der falsche Ausdruck, das ist ein Leistungsabfall eigentlich nochmal. Es ist ja ganz klar, dass wir in der Vorbereitung nicht dementsprechend gefordert waren. Es waren kaum wirklich, wirklich harte Tests dabei, wo du sagst, okay, das war jetzt der Gradmesser, daran können wir unsere gefühlte Leistung eigentlich anpassen, beziehungsweise das ist das, was wir jetzt zum Leisten imstande sind. So können wir auch in der Bundesliga auftreten. Du hast ja kaum Gegner gehabt, die total vorbereitet waren. Luxemburg war kein Test, Illertissen war auch im Pokal, wobei gegen Illertissen hast du schon gemerkt, dass in der Offensive es schwer wird.
Ja, wobei ich es jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal so sehr mit der Vorbereitung, sondern eher mit der letzten Saison vergleichen würde, weil du hast fast dieselben Spieler auf dem Platz wie in der letzten Saison. Du hast ein paar neue dazu. Okay, da ist man vielleicht noch nicht so eingespielt. Aber allein, was die geistige Einstellung und die Motivation angeht im Vergleich zum letzten Jahr, hat einiges gefehlt. Klar, ja, sind wir im letzten Jahr auch schon zum Ende der Saison hin schwächer geworden. Da haben wir auch schon ein bisschen nachgelassen. Aber das, was wir da jetzt gezeigt haben, war unter aller Sau.
Ja.
So. Und wenn wir so am kommenden Wochenende gegen die Bayern spielen, dann wäre 6-1 fast noch ein schmeichelndes Ergebnis.
Ja, ich sag mal so. Ich meine, wir kommen ja gleich noch auf die Bayern zu sprechen, wobei da muss ich sagen, ich glaube, es gibt kaum einen besseren Gegner, den du nach so einer Niederlage spielen kannst, als die Bayern.
Das ist richtig.
Weil du gegen kaum einen Gegner noch motivierter sein kannst. Ja, ich denke, die Motivation wird jetzt auch da die sein, zu zeigen, hey, wir waren nicht so schlecht. Und wenn wir jetzt richtig ins Spiel kommen und wenn wir Gas geben, dann läuft das auch einigermaßen, du Schnuffeltuch, ja. Ja, also insofern, ich denke, die Bayern sind vielleicht eher ein Vorteil. Stell dir mal vor, du würdest jetzt schon gegen Braunschweig spielen, wo du dann absolut unter Zugzwang bist. Ich glaube, dann wären die Jungs viel verunsicherter, wüssten nicht, was sie tun sollen, weil jetzt kannst du sagen, gegen die Bayern, okay, wenn alles normal läuft, wirst du nicht nochmal 6-1 verlieren. Aber du musst halt sehen, mit einer kontrollierten Offensive dann auch zu spielen. Aber wichtig ist, die Chancen zu erarbeiten. Und das war A und O. Das war auch genau das, was in der letzten Zeit auch schon gegen Pokal gefehlt hat. Gegen die Hertha brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Da gab es 1-2 Halbchancen, aber an sich war das nichts Halbes und nichts Ganzes. Da muss der Fokus drauf liegen, die Offensive weiter zu stärken. Aber daran siehst du natürlich, mit den neuen Spielern hier drin sind, das funktioniert noch nicht 1-1.
Flummen ja, also kann sein, gegen die Bayern, wird es von daher ja einfacher, weil die Erwartungshaltung ja wieder eine ganz andere ist. Ja?
Klar, die ist auch nicht so groß.
Gegen Hertha warst du auf dem Papier eigentlich der klare Favorit. Die Hertha ist Aufsteiger, du hättest eigentlich klar gewinnen müssen.
Naja, so habe ich das jetzt nicht gesehen. Deswegen habe ich ja auch unentschieden getippt, ja, weil du weißt schon, dass die Hertha mit einer gewissen Euphorie kommt, aber natürlich.
Ja, natürlich, aber allein wenn du mal so vergleichst, wäre es eigentlich so der richtige Weg gewesen. Gegen die Bayern sagt jeder, naja, entweder spielst du ein glückliches Unentschieden oder du verlierst. Ja, dass du als Eintracht gegen die Bayern gewinnst, erwartet an der Stelle erstmal keiner.
Ja, genau.
Von daher ich finde, wir sollten das auch als Titel für die diesmalige Folge nehmen. gegen die Bayern wird's wieder einfacher.
Ja. Ja, das ist ja auch so.
Prima Statement.
Ich habe heute ein gutes Statement auf Twitter gelesen, das da hieß, gegen die Bayern verliert man nicht. So, das finde ich eigentlich viel aussagekräftiger. Du musst ja nicht gewinnen. Unentschieden reicht ja, aber du musst auf jeden Fall eine bessere Leistung zeigen.
Ja, natürlich, die Leistung muss besser werden. Wie gesagt, vielleicht sollten wir das Thema da jetzt auch abhaken. Ich meine, es ist jetzt auch genug gesagt worden über das Spiel gegen die Hertha. Ich hoffe, dass es ein Warnschuss war. Wir hatten ähnlich dramatische Spiele auch schon, wobei so dramatisch fand ich es jetzt nicht, aber so dramatisch fand ich die Spiele jetzt im Vergleich nicht. Aber wir wissen alle, wir waren letztens in Düsseldorf. Da haben wir auch ein 4-0 gesehen, was unter aller Sau war.
Ja, aber das Ding war, wir hatten vorher schon ein 4-1 gegen Mainz gesehen, was auch komplett für den Arsch war.
Das war sogar noch schlimmer.
Dementsprechend euphorisch nach Düsseldorf gefahren, mit dem Hintergedanken, naja, wir hatten ja letzte Woche 4-1 eine Klatsche bekommen, das war der Wachrüttler für die Mannschaft.
Richtig.
Und mussten in Düsseldorf leider lernen, dass es schlimmer geht.
Das stimmt, ja.
Ja, es hätte ja fast funktioniert.
Ja, also natürlich, es kann immer noch schlimmer gehen, aber ich hoffe, dass die Mannschaft sich jetzt eines Besseren besinnt. Aber da ist natürlich auch, sag ich mal, ein Trainer gefragt, der dementsprechend seine Mannschaft aufzubauen weiß. Ja, das ist natürlich, es wird insgesamt immer schwieriger, ja, weil du hast eine Mehrbelastung, du musst mit mehreren Sachen klarkommen. Wir kommen auch gleich noch auf die anderen Aufgaben zu sprechen. Aber so ein 6-1, das ist, weißt du, du wirst halt jetzt schon wieder von den Medien aufgefressen. Jetzt fängt Sport 1 an und sagt, ja, der Eintracht-Sommerhorror, ja, der August-Horror von der Eintracht hat begonnen, die Sternzeichen stehen schlecht und so weiter und so fort, ja. Wird es so grausam wie Bruchhagen befürchtet, wenn ihr sagt, oh, wir haben so viele schwere Gegner. Weißt du, da fängt der Bullshit, fängt jetzt schon wieder an, ja, und Sport 1, die sich nicht um die Eintracht gekümmert haben und fangen jetzt wieder großartig an, irgendwelche Horror-Stories auszupacken. Jeder hat jetzt schon wieder Angst, dass wir absteigen und so weiter und so fort, ja.
Naja,
das wird eine schwierige Saison, darüber brauchen wir uns nicht zu streiten. Aber die Eintracht und die Mannschaft muss jetzt einfach sehen, in ihrer Kompaktheit, weil jeder sagt, innerhalb der Mannschaft würde es eigentlich stimmen. Jetzt müssen wir es nur auf den Platz bringen.
Ja, wir haben also gerade mal ein Spiel hinter uns, das sagt noch nichts daraus, ob er jetzt absteigt oder nicht. Wir sind jetzt dabei letzter, es kann eigentlich jetzt nur noch bergauf gehen. Ja.
Genau. Und jetzt soll auch mal das Gerede von schwierigem Auftakt Programm und Horror, Sommer und Dreifachbelastung und so aufhören. Das sind doch alles so Alibis, die du den Spielern in den Mund legst. Scheißegal, wer unser nächster Gegner ist. Es muss jetzt einfach mal was kommen. Ich erwarte gegen Bayern keinen Sieg, ganz gewiss.
Ey, natürlich
nicht. Das sind für mich keine sicheren, eingeplanten 3 Punkte. Aber ich erwarte, auf dem Platz eine andere Mannschaft zu sehen. Ich erwarte, eine Mannschaft zu sehen, die Bock auf Zweikämpfe hat, die sie annimmt, die läuft und die auch mal den Schritt im richtigen Moment macht, ja, und auch mal da ist, wenn's gefordert wird.
Das ist genau der Punkt, und da stimme ich auch zum Beispiel einem Hübner wieder zu, der gesagt hat, dass es nicht geht, immer alles nur mit spielerischen Mitteln zu lösen. Und dass es gerade gegen eine Mannschaft wie die Hertha auch nicht geklappt hat, und das wird natürlich 100% ja auch nicht gegen die Bayern klappen. Da heißt es, Körperlichkeit beweisen und mit Zweikampfgeschick, aber auch mit einer gewissen Grobheit an den Tag zu legen und darüber, über den Kampf, den Weg ins Spiel zu finden, das ist natürlich auch immer so eine Floskel, aber genau so ist es. Und wenn du geil auf das Spiel gehst, bist gegen die Bayern, und ich hoffe, und das muss normalerweise als Eintracht-Spieler, musst du geil sein auf dem Spiel gegen die Bayern, dann wird die Leistung eine ganz andere und eine wesentlich bessere.
Genau.
Ja, wobei, Alex hatte gerade eben das Thema Dreifachbelastung angesprochen. Unser Euroleague-Qualifikationsspiel wird jetzt gerade nicht unbedingt einfach dafür, dass wir hier 3000 Kilometer irgendwo reisen müssen. Marvin, ja, du wolltest ja hier eigentlich auf große Auswärtsfahrt.
Ja.
Nicht, ja, so richtig, oder?
Ja, das steht noch gar nicht so genau fest. Also wir hatten ja wirklich geplant, dass wir auf jeden Fall auswärts fahren, dass wir die erste Auswärtsfahrt definitiv mitmachen, egal welche Gegner das ist. Am Donnerstagabend hat sich dann aber schon abgezeichnet, dass wir, wenn es nicht gerade nach Schweden geht, nach Elfsborg, wird es dann doch eher der, sag jetzt mal, Ostblock, um es mal so zu sagen. Breslau, also Wroclaw wäre noch sau cool gewesen, da hätte jeder mega Bock drauf gehabt, Minsk wäre auch noch okay gewesen. Aber dass es jetzt wirklich Baku wird, also es ist ja nicht Baku, aber die Mannschaft Akdam spielt ja in Baku, das ist natürlich jetzt schon, Aserbaidschan ist natürlich schon eine harte Nuss. Harte Nuss, nicht vom Spielerischen, wir werden vielleicht gerade noch nachher noch auf die Mannschaft zu sprechen kommen, das kann ich auch noch was erzählen, aber Fakt ist, Reisestrapazen sind da halt auf jeden Fall garantiert, und für Auswärtsfahrer, für Schlachtenbummler ist das schon relativ beschissenes Los.
Auf jeden Fall, zumal das halt auch, wie du es drehst und wendest, extrem teuer wird. Ne? Also ich habe mir das auch angeguckt, nachdem die Auslosung durch war, halt auch mit Freunden geguckt, so, okay, wie könnte man es realisieren, wie könnte man es kostengünstig realisieren, aber das ist echt nahezu unmöglich, die Fahrt, ich sag mal, unter 800 Euro zu realisieren.
Ja,
also du bist auf jeden Fall, wenn du die günstigste Variante nimmst, bist du 500 Euro für einen Flug los. Ich hatte mir das angeguckt gehabt, donnerstags morgens hin, dann musst du aber bleiben bis Sonntag, weil wenn du freitags wieder zurückfliegen willst, dann nimmt die Lufthansa dir direkt 1600 Euro ab, bleibst du bis sonntags, bist du bei 550 oder so dabei, dann brauchst du aber auch wieder Hotelzimmer, weil du ja dann auch 3 Nächte da bleiben musst, dann musst du ein Visum kaufen für 100 Euro Bearbeitungsgebühr, dann willst du halt da auch noch was essen und vielleicht auch mal ein Schlückchen trinken.
Ja.
Gut, das wird jetzt, ich mag jetzt hier mit Vorurteilen um mich werfen, das wird in Aserbaidschan nicht allzu teuer sein, aber trotzdem 800 Flocken musst du dafür schon locker losmachen.
Mindestens, und das, ja, ist natürlich für eine erste Runde auch schon, also für ein Playoff, ist es auch ein Hammer viel Geld. Also ich meine, ich bin Student. 800 Euro dafür locker zu machen, das ist für mich für 3 Tage einfach definitiv zu viel. Da brauchen wir nicht drüber reden. Also das kann ich nicht einfach so, ja. Ich hätte gesagt, alles in allem so 400 Euro oder so hätte ich noch gemacht, ja. Das hätte ich noch gemacht, aber 800 Euro ist halt einfach, das überschreitet das, was ich zu leisten imstande bin, ja, mit meinem spärlichen Gehalt und so weiter und so fort oder den Ressourcen wird es einfach relativ viel. Es ist ja so, ich meine, die Alex hat richtig gesagt, Visum normalerweise ist 100 Euro, jetzt ist die Eintracht schon dran und hat ja ein Update, was sie vor einer Stunde gepostet haben, das Visum kostet jetzt nur 60 Euro. Wie ich das Update von der Eintracht jetzt gelesen habe, ist es auch so, dass du nicht mehr 2 Wochen auf dein Visum warten musst, sondern wenn es absprachegemäß mit dem Ministerium von Aserbaidschan klappt, dass du einen Antrag stellst, beziehungsweise einen ausdruckst, wenn du den und ausfüllst, den mit zum Flughafen bringst dann dort, also wenn du einreist, 60 Euro nur zahlen musst und der dann vor Ort bearbeitet wird. Das ist schon mal eine wesentliche Verbesserung.
Aber das geht
also
doch mal
ganz im Ernst, Riesenlob an die Eintracht. Dafür, dass sie sonst wirklich sich schwer tun, Dinge gut zu organisieren und vor allen Dingen auch mal schnell zu reagieren, hat es ja echt 1A geklappt. Die Auslosung war vielleicht eine Stunde rum, da gab es das erste Update von der Eintracht mit, wir haben schon Kontakt zur Botschaft von Aserbaidschan aufgenommen, bitte nicht mehr dahin anrufen, die haben keine Kapazitäten drum, wir kümmern uns, wir gucken, dass wir Fahrtmöglichkeiten organisieren. Dafür, dass wir europäischen Wettbewerb und so Problemstellungen einfach überhaupt nicht gewohnt sind, haben sie da wirklich 1A reagiert. Hätte ich so nicht erwartet, muss man an der Stelle auch einfach mal lobend erwähnen.
Auch die, Updates, die sie zwischendrin überbringen, dass sie halt eben auch genau immer sagen, wo sie gerade dran sind. Also du eigentlich genau siehst, dass sich da auch was tut, finde ich sehr positiv.
Finde ich eine wahnsinnig gute Sache. Du merkst halt auch, dass es wirklich kompliziert ist, ein Charterflugzeug zu bekommen. Momentan aufgrund der Reisen, des vielen Reiseverkehrs. Wir haben Sommer.
Ich wollte sagen, wir sind noch mitten in den Sommerferien.
Ja. Das ist das Problem. Würden wir jetzt hier gerade im November die Tour machen, wäre das viel einfacher. Da würden wir das auch preisgünstig hinbekommen. Ich weiß aber von einem Kumpel, der hat die Tour damals mit BVB gemacht. Die waren 2010, war der BVB auch in Agdam, beziehungsweise in Baku, haben aber auch gegen Agdam gespielt. Der hat eine Chartermaschine mit 200 Leuten, glaube ich, pro Person 500 Euro gekostet. Allein die 500 Euro sind für mich eigentlich fast ein Tick zu viel. Ja. Das ist, wobei, ich meine, du versuchst, die Kosten zu senken. Ich weiß nicht, was sich die Eintracht einfallen lässt. Die haben auch gesagt, dass sie schon teilweise freche Angebote bekommen haben. Die sind mittlerweile, aber haben sich auch, was ich gelesen habe, haben sich auf so zwei Modelle einigermaßen verständigt. Die werden, ich denke, morgen oder so wissen wir dann wirklich mehr, wie das Reisepauschalangebot der Eintracht aussieht. Die sind da wirklich bemüht. Wobei es halt trotzdem finanziell krasser Aufwand ist. Ich habe auch davor schon mal geguckt, so nach dem Motto, wenn man viel zu viel Zeit hätte, könnte man auch mit dem Zug fahren. Das kannst du natürlich auch.
Ja, da bist du eine Woche unterwegs, oder?
Bist du circa 90 Stunden unterwegs, auf jeden Fall. Das heißt also, wenn du am Mittwoch fährst, bist du am Dienstag da. Das ist eine wunderbare Angelegenheit. Wenn du wirklich viel zu viel Zeit hast, kannst du das machen. Aber ich habe mir dann aber auch die Verbindung angeguckt, da musst du auch viermal umsteigen. Da hast du aber auch pro Umstieg nur so immer 20, 21 Minuten Zeit. Und wenn du der russischen Sprache nicht zwingend mächtig bist, hast du da durchaus deine Probleme, zum anderen Ort zu kommen. Also das wäre natürlich eine Reise, wenn du viel zu viel Zeit und abenteuerlustig bist. Ich würde es vielleicht machen, wenn ich reicher Rentner wäre. Das bin ich noch nicht. Insofern kommt es für mich nicht in Frage.
Wenn du reicher Rentner bist, hast du dein eigenes Flugzeug, mit dem
wenn
du
da runterfliegst. Wenn ich richtig reicher bin, habe ich mein eigenes Flugzeug. Oder ich nehme diese Linienflüge, denn ganz ehrlich, wenn du momentan guckst, gerade von Frankfurt aus, da gibt es viele Flüge, die sind mit teilweise 16 Stunden. Ja, das heißt, du hast 7 Stunden irgendwo anderen Aufenthalt, weil die reine Flugzeit beträgt ja nur 4:30, was ja eigentlich vollkommen geht.
Ja, aber es gibt kaum Direktflüge, ne? Die meisten Flüge gehen irgendwie über Wien oder sonst irgendwas und die Direktflüge, da zahlst du halt auch ordentlich Asche für, ne? Und
auf jeden Fall. Also es ist das denkbar, und ich denke, da können wir uns alle, da sind wir uns alle einig, es war das denkbar beschissenste Los vom reinen Auswärtsfahrt-Aspekt.
Aber auch für die Mannschaft jetzt nicht unbedingt. Also die wissen noch nicht, ob sie an dem Donnerstag wieder zurückfliegen. Ja, wenn du zurückfliegst, kannst du Freitag mit denen fast kein vernünftiges Training machen, weil du hast erst das Spiel und zweitens hast du die Reisebelastung. Im anderen Fall fliegen sie quasi Freitag direkt zurück und dann auch nicht nach Frankfurt, sondern eventuell dann auch schon direkt nach Braunschweig. Ja, dann musst du das da unten auch irgendwie noch organisieren mit Training und hast du nicht gesehen. Also das ist halt auch
also
von der...
Also die haben zwischen Baku und Braunschweig, wie du es drehst und wendest, maximal ihr Abschlusstraining.
Ja, genau, ja.
Also es ist auch für die Mannschaft von der Vorbereitung auf das Bundesligaspiel, wo ja auf jeden Fall dann auch erwartet wird, dass sie da mehr als einen Punkt, wenn es geht, mitnehmen, nicht gerade einfach.
Das ja, wobei, also... Das weiß ich nicht. So, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ich hätte dick Bock auch auf die Reise. Die Eintracht organisiert ja alles. Die müssen sich überhaupt nicht die Gedanken machen wie wir. Die müssen nicht darüber nachdenken, was ist mit Visum. Die müssen dran denken, dass sie ihren verdammten Pass einpacken, wenn sie ihre Tasche packen. Das ist alles, woran die nachdenken müssen. Und ansonsten haben die einfach mal einen geilen Betriebsausflug vor sich. Und wenn ich mir vorstelle, mein Arbeitgeber ruft mich jetzt morgen an und sagt, hier Alex, flieg mal am Donnerstag zu unserem Kunden nach Amerika. Und sei aber bitte am Sonntag wieder zurück, weil wir da unser super geiles Firmensommerfest haben. Da hab ich doch Bock drauf. Da ist mir doch auch scheißegal, ob ich einen Jetlag habe oder sonst irgendwas. Da freue ich mich doch drauf.
Du musst doch diese, guck mal, wir sind in den Europacup gekommen. Natürlich ist es jetzt nicht, das ist jetzt nicht AS Rom, das ist jetzt nicht Manchester United oder was weiß ich. Aber du musst doch geil drauf sein. Das ist doch Teil des Europacups, auch für die Spieler. Die sind doch relaxed. Die bekommen ihr Essen überall hingestellt, ja. Die müssen sich um nichts kümmern. Da musst du doch geil drauf sein. Man muss es auch immer positiv sehen. ganz ehrlich, was machen die lieber? Trainieren die lieber 5 Tage lang oder spielen sie in 5 Tagen zweimal? Ich glaube, die werden Zweiteres lieber machen. Und so müssen die das auch sehen. Die müssen am Donnerstag hin nach Baku fahren, müssen Akta weghauen und dann müssen sie sagen, jetzt haben wir ein geiles Erlebnis, jetzt haben wir Baku, jetzt waren wir in Baku, haben Akta 2-0 oder 3-0 weggehauen und jetzt machen wir es genau gleich mit Braunschweig. So musst du, das ist doch viel geiler, wenn du öfter spielst und du musst es ja mitnehmen. Also man muss da mit einer positiven Anstellung reingehen und ich denke, die Spiele, die wollen auch lieber spielen und wenn sie ein gutes Ergebnis in Baku gegen Akdam erzielen, dann läuft es doch weiter.
Wie sieht denn das eigentlich aus hier? Ihr könnt euch doch viel besser Sachen merken, als ich das kann. Ja. Wie haben wir denn letztes Jahr immer abgeschnitten, wenn wir hier so englische Woche und sowas hatten?
Ja, genau.
Also unter der Woche war es immer schwierig, aber am Wochenende war es besser. Sagen wir es mal so, ja. Also das heißt, die Mittwochsspiele, die Dienstags-Mittwochsspiele waren nie so wirklich klasse. Wobei, da war auch mal ein bisschen Feuer war auch drin. Ich meine, wenn du überlegst, das legendäre 2-2 gegen Dortmund war auch dienstags oder mittwochs, das war ja auch legendär. Aber ansonsten haben wir unter der Woche weniger Punkte geholt als an dem Wochenende darauf. Also am Wochenende darauf haben wir immer eigentlich ganz gut gepunktet.
War Mainz Düsseldorf, war das nicht auch so eine englische Wochensituation?
Ah gut, okay, das war ja halt die Woche der Hölle, ja. Also da hatten wir Mittwoch, Dienstag, Mittwoch hatten wir Mainz und dann Samstag oder Freitag, Samstag, ich glaube Samstag war es.
Nee, Freitag war abends.
Genau.
Stimmt, da hatten wir dann noch einen halben Tag Urlaub genommen und sind dann so in der Mittags schon hin. Ja.
Genau, das war so.
Ich erinnere mich.
Das war also Dienstag und Freitag, ja.
Es war kollektiv nichts, aber gut, ich meine, es war dann eine schwarze Woche, dann war es dann auch vorbei und dann konntest du dich wieder anderen Aufgaben widmen. Wie gesagt.
Ja, also Mainz, Düsseldorf sollten halt auch andere Voraussetzungen gewesen sein wie Europapokal und Braunschweig. Ne?
Also ja, das ist ein ganz anderer von der Motivationslage auf alle Fälle. Was die Reisestrapazen angeht, definitiv ein Unterschied.
Aber ganz ehrlich, ja, aber Reisestrapazen, 4,5 Stunden Flug ist jetzt auch nicht so wild, ja? Wenn ich, also finde ich jetzt zumindest. Ne?
Also wir sollten jetzt auch mal aufhören, hier dauernd Ausreden der Mannschaft schon parat zu legen und Alibis zu liefern. Ihr habt Reisestrapazen, ihr habt Dreifachbelastung, was seid ihr alles für arme Kerle drauf geschissen? Ihr wart auch am Samstag keine armen Kerle, als ihr euch nicht in die Zweikämpfe gestellt habt. Das muss doch einfach geil sein. So geil wie ich da drauf bin, mit denen nach Aserbaidschan zu fahren, so geil müssen die doch auch selbst sein, dahin zu fahren.
Genau.
Und Braunschweig zu fahren und endlich wieder ein Spiel zu haben, wo sie einen realistischen Sieg erringen können. Mein Gott, das muss doch jetzt mal langen und jetzt ist mal gut mit Ausreden liefern.
Und das, guck mal, das muss doch eine Motivation für Dealer auch sein, genau, zu sehen, dass es überhaupt so viele Leute gibt. Hier, da haben jetzt auch schon mehrere individuell, haben nicht auf das Eintracht-Angebot gewartet, was mit Sicherheit irgendwie interessant sein wird. Die haben schon für sich auch gesagt, wisst ihr was, wir fahren nach Aserbaidschan und wir haben das Ding schon durch. Die haben nicht die beantragen nicht ihr Kurzzeitpass, was sie nur bekommen wegen Kurzzeitvisum, bekommst du nur, wenn du dann die Pauschalreise von der Eintracht mitmachst, sondern die haben ihr normales Visum schon beantragt, was auch so 2 Wochen circa dauert. Die haben schon die 100 Euro überwiesen. Die haben schon ihren Flug gebucht. Schon 5 Stunden oder 2 Stunden nach Auslosung haben die schon ihren Flug gebucht. Die haben schon Geld rausgeworfen. Das muss doch für einen Spieler geil sein, wenn ich weiß, selbst wenn ich an den letzten Fleck Fußball-Europas fahre, sind da Fans. Das ist doch geil für mich. Also wie gesagt, muss Motivation sein für einen Spieler, der nur 4,5 Stunden geflogen ist, zu sehen, dass andere Fans für 20 Stunden auf sich genommen haben, nur um dieses verschissene Scheißspiel zu sehen. Ja, was
ja, vor allen Dingen, das waren ja auch nicht nur die 2-3 Hardcore-Fans, die sowieso wo auch immer mit hinfahren, keinen privaten Urlaub machen, sondern ins Trainingslager mit zur Eintracht fahren und. Sondern wenn es schon so weit geht, dass die Botschaft von Aserbaidschan bei der Eintracht anruft und sagt, Leute, sagt mal bitte euren Fans, dass sie hier gerade mal nicht anrufen sollen, wir kommen mit der Last nicht klar der eingehenden Anrufe, dann waren das nicht 3 Leute, die da angerufen haben, sondern bestimmt der ein oder andere mehr.
Ja, davon ist auszugehen, ja.
Ja, davon kann es ausgehen. Wenn du dir überlegst, die werden doch nicht der Eintracht Bescheid sagen, ach komm, bitte lass keinen mal anrufen, sie haben schon 3 Leute angerufen. Kannst dir ja vorstellen, das sind schon mehr. Also insofern muss es positiv sein. Das ist jetzt Europacup. Du bist jetzt auch so knapp dran an der Gruppenphase, die nicht nur auch für die Spieler viel Geld bedeutet, sondern auch international interessante Lose. Das muss noch mehr Motivation sein. Das müssen wir positiv sehen. Und ich denke, je näher wir dann auch an diesen Europacup kommen, wenn das Bayern-Spiel einigermaßen gut bestritten wird, egal mit welchem Ergebnis, ja, wenn die Mannschaftsleistung positiver aussieht, dann ist auch wieder ein bisschen mehr Euphorie da.
Jo.
Ja. Marvin, du hast noch ein bisschen Infos zur Mannschaft?
Ja, gut, also ich meine, Karabakh Akdam, die sind gar nicht so verkehrt. Das ist wirklich keine schlechte Mannschaft. Das darf man, die sind nicht umsonst so weit gekommen. Die haben eine polnische Mannschaft, ich glaube Gleiwitz, zuletzt ausgeschaltet. Ja, das ist auch, ich meine natürlich, das polnische Liga ist auch nicht mehr so gut, wie sie mal war. Aber die Mannschaft an sich, die haben viele Nationalspieler, aserbaidschanische Nationalspieler. Gut, es hat bisher noch kein aserbaidschanischer Nationalspieler wirklich mal rausgepackt aus Aserbaidschan. Aber der Berti Vogt, der weiß auch, es gibt den einen oder anderen guten Spieler. Kapitän der Mannschaft ist ein Herr Sadigov, der ist auch, der ist 31 Jahre alt, ist auch einer der Stammspieler in der aserbaidschanischen Nationalmannschaft. Interessant. Es gibt einen Spieler, der heißt Agoli, der war immer mal wieder, wurde immer mal wieder gerüchtet, dass er zur Eintracht wechselt, ein Linksverteidiger. Als wir einen Otschipka noch nicht hatten, war der mal, gab es mal Gerüchte, dass er mal zur Eintracht wechselt. Nach Deutschland hat er es nicht geschafft. Mittlerweile spielt er bei Aserbaidschan, das ist eigentlich auch in Albanien. Ansonsten, ja, es gibt natürlich, wie das halt so ist bei Mannschaften, die externe Geldgeber haben, es gibt halt gerade im offensiven Bereich viele Brasilianer. Ja, und da gibt's auch den einen oder anderen ziemlich guten Brasilianer. Ich denke auf einen Jumbinho, auch so komisch der Name auch klingen mag, der ist 26 Jahre alt. Da muss man sein Augenmerk mal drauf legen. Der könnte durchaus gefährlich sein. Es ist nämlich auch als offensiver Mittelfeldspieler ein recht torgefährlicher Spieler. Da muss man mal drauf gucken. Im linken Mittelfeld haben sie einen Richard, das ist auch ein guter Fußballer. Also du siehst, hinten ist alles eher mit einheimischen Spielern besetzt, während vorne dann doch das südländische Flair Einzug hält. Also da, die Mannschaft ist wirklich nicht schlecht, die ist momentan noch Tabellenführer, okay, sind erst zwei Spiele, das ist ein, sagt noch nicht so viel aus, aber für die Deutlichkeiten, die letzten Spiele alle gewonnen haben, das ist keine Laufkundschaft und da muss man sich drauf einstellen, man muss natürlich mit breiter Brust vorangehen, man muss natürlich sagen, wir sind eine deutsche Mannschaft, wir wollen das schlagen, aber man muss schon aufpassen, du kannst nicht sagen, hier, das ist ein Trödeltrupp und ja, die hauen wir mal einfach so weg. Das geht nicht, du musst schon eine richtige Einstellung auch in dieses Spiel finden. Und ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob Fee die Kontakte hat oder ob er die Kontakte überhaupt nutzen will, aber ich würde Berti Vogt definitiv mal anrufen.
Na ja, gut, ich meine, Kontakte sind ja genügend da, ne?
Ja, auch mit Uli Stein, denn worauf du bestimmt ansprechen willst, ne?
Ja, also da gibt's ja den einen oder anderen oder auch Ralf Weber.
Ja, natürlich, Ralf Weber, genau, oder auch
Bernhard Lippert.
Bernhard Lippert, ja, das ist natürlich auch alles weiteres Eintracht-Spektrum, wenn du dir überlegst, ne? Alle mal bei der Eintracht ihre Sporn verdient. Also natürlich, da gibt's ehemalige Eintrachtler, die sich mittlerweile in Aserbaidschan als Trainer rumtreiben, die kann man alle mal auftreiben.
Also irgendwie, genau, irgendwie scheint die aserbaidschanische Fußballherrschaft schon komplett in deutscher, wenn nicht sogar irgendwie in jeder hat sowohl bei uns seine Fußspuren hinterlassen, als auch jetzt in Aserbaidschan.
Ja.
Und die Gespräche haben ja wohl auch schon stattgefunden. Ne? Also Lippert hat jetzt auch irgendwo ein Interview gegeben, ich weiß gar nicht, ob es gestern im Heimspiel war, wo er dann auch gesagt hat, naja gut, zuerst hat er dann der Hübner angerufen und hat dann irgendwie Fragen gehabt, wie ist denn das mit Visum und so weiter. Ja.
Mhm.
Ich glaube schon, dass sie die Kontakte nutzen. Nur ob dir das so viel bringt, dich da auf Hörensagen zu verlassen. Es gab auch mal jemand, der uns durch Hörensagen übermittelt hat, dass Leonhard Queke der nächste, keine Ahnung, Robert Lewandowski ist.
Ja.
Ja, muss man sich schon sein eigenes Bild drüber machen. Von daher, um das Ganze zu organisieren, klar, auf jeden Fall die Kontakte nutzen, vielleicht auch mal einen kleinen Hinweis nehmen, um mal ein besonderes Augenmerk drauf zu legen. Aber ja, nicht zu viel auf fremde Leute hören, weil,
Da hast du vollkommen recht. Aber ich sage halt nur, passt mir auf die offensiven Mittelfeldspieler aus Brasilien auf. Das sind gefährliche Leute. Da muss man wirklich auch defensiv gut stehen. Die haben auch, gerade dieser Jumbinho hat auch echt einen ganz guten Schuss, was ich mir jetzt auch bei YouTube natürlich mal angeschaut habe, wie man das als guter Scout so macht. Da hat die Eintracht auch schon perfekt
Erfahrung. Professionelles Scouting?
Auf jeden Fall. Was ich noch ganz nebenbei ganz interessant finde, beim ersten FC Köln hat man Torwart gespielt, auch bis vor, glaube ich, letzte Saison. Das ist der Herr Vavodic, der Miro Vavodic, das ist eigentlich ein Kroate. Und der hat auch den einen oder anderen Bundesliga-Einsatz bei Köln gemacht und ist mittlerweile Stammtorhüter bei Karabakh Akdam. Ne? Ist also, okay.
Also auch kein Unbekannter quasi.
Nee, kein Unbekannter, das hat man auch schon öfter gesehen. War auch eigentlich mal ein ganz gutes Talent, aber es ist halt schwierig. Gerade beim ersten FC Köln war das nicht ganz einfach, weil da gibt es immer ganz gute Torhüter, auch wenn sie jetzt in der zweiten Liga sind. Da ist er nicht durchgekommen. ist jetzt halt, wie gesagt, zu Akdam gewechselt, ist dort Stammtorhüter und wirklich ein guter Rückhalt. Also, das ist dann auch keine Laufkundschaft, aber die Eintracht, das sollte uns doch ganz klar sein, wenn nominell alles passt und wenn wir topfit sind, dann müssen wir den Gegner schlagen. Brauchen wir gar nicht drüber reden.
Genau, von daher aus Fansicht vielleicht eher ein schlechtes Los, aber ansonsten aus Eintracht-Sicht, eigentlich haben wir da schon Losglück gehabt, weil das ist eine machbare Aufgabe. Ich weiß gar nicht, also ich habe gestern irgendein Interview gesehen, ich glaube es war mit dem Lippern, der hat auch gesagt, sagt er, ja, das ist eine Mannschaft, die so ein bisschen auf dem Niveau vom FSV spielt, vielleicht ein bisschen drüber, die könnte in der zweiten Liga in Deutschland eine ganz gute Rolle spielen. Und wenn ein Zweitligaverein einen guten Tag hat, dann macht er uns auch tatsächlich ernsthafte Probleme. Also es ist kein Gegner, den man unterschätzen sollte. Aber wir müssen da schon auch mit breiter Brust hingehen und sagen, das ist ein Spiel, das wir gewinnen wollen. Wir müssen da heiß drauf sein. Wir müssen vor allen Dingen heiß darauf sein, in die Gruppenphase einzuziehen, die Kohle mitzunehmen und uns dreimal noch die Möglichkeit zu geben, vielleicht ein bisschen kostengünstiger und einfacher in der Orga auswärts mitzufahren.
Ja, genau. Genau das ist es. Aber wie gesagt, man hat die Chance, wie Alex auch vollkommen richtig gesagt, die Chance ist auch wirklich da, in die nächste Runde zu kommen. Die ist besser als gegen Elfsborg. Gegen Elfsborg wäre es für mich, glaube ich, wirklich schwieriger geworden. Das wäre so ein Gegner. Ich glaube, Elfsborg ist letzte Saison richtig gut in Schweden gewesen. Das wären wirklich schwierige Gegner, allein weil sie halt auch eine andere Qualität noch mal insgesamt mannschaftlich haben. Da können wir froh sein, das ist Losglück. Ich will auch noch mal sagen, Breslau, also Wroclaw, wäre natürlich ein geiles Los für Fans gewesen, weil es eigentlich eine ganz schöne Stadt und so weiter und so fort. Ich hätte mich aber da auch nicht unbedingt in Eintrachtfarben rausgetraut. Da kann es auch öfter mal krachen, das ist auch so eine Sache. Dann ist der Gegner auch unbequem. Also wie gesagt, von einem Gegner allein, nur von der reinen Mannschaft her, hat die Eintracht definitiv die besten Chancen, in die nächste Runde zu kommen. Aber du musst geil auf das Spiel sein.
Ja, also die Motivation sollte ja wohl wirklich jeder Spieler haben, da so lange wie möglich in dem Wettbewerb zu bleiben, weil das ist halt auch nochmal eine ganz andere Geschichte.
Ja.
Anderer Wettbewerb, wo jetzt feststeht, gegen den wir spielen, ist die nächste Runde DFB-Pokal. Da dürfen wir den VfL Bochum bei uns begrüßen. Ich glaube, 24. oder 25.09. war das, glaube ich, als nächstes.
Ja.
Auch eine machbare Sache.
Auch eine machbare Sache, ja. Ich könnte jetzt böse sein und sagen, Berlin wäre auch eine machbare Sache gewesen.
Nein, aber ganz ehrlich, das ist doch ein geiles
Berlin Los. Berlin wäre auch eine machbare Sache gewesen. Also ich meine, anstrengen musst du dich halt schon.
Ja, klar.
Anstrengen musst du dich gegen jeden.
Ja. Aber im Endeffekt, ganz ehrlich, ist doch ein geiles Los für die zweite Runde. Das ist nicht der Hammergegner, sondern das ist wirklich ein schlagbarer Gegner, selbst unter Don Neurohrer, ja. Da fragen wir mal beim FSV nach, ja. Der FSV hat das Kryptonit für den VfL Bochum schon gefunden, in kurzer Zeit zweimal besiegt. Lass es jetzt ein bisschen glücklich gewesen sein, hier und da, alles egal. Aber Bochum kannst du schlagen, gerade zu Hause. Ist doch optimal. Und dann, es gibt doch keine leichtere Möglichkeit, in die dritte Runde zu kommen und immer weiter in die nächste Runde. Der DFB-Pokal, das sage ich immer wieder gebetsmühlenartig, ist ein leichter Weg, nach Europa zu kommen. Und Bochum ist kein scheiß unattraktiver Gegner, sondern das ist eine Mannschaft, das ist ein Traditionsverein, da hat man auch ein bisschen Bock drauf. Und
du spielst zu Hause.
Ich wollte gerade sagen, zweite Runde DFB-Pokal, Heimspiel als Bundesligist. Das ist schon mal geil.
Ja, natürlich. Ist ein
also Mittwoch. Ich bin mit der Auslosung bin ich voll und ganz zufrieden.
Ich finde es auch klasse. Es ist ein super machbarer Gegner. Es ist nicht zu leicht, dass du so unterschätzt. Es ist nicht zu stark, dass du auf jeden Fall rausfliegst.
Es ist auch ein Gegner, der mit dem einen oder anderen Fan kommt. Also ich hätte jetzt halt auch keinen Bock gehabt, hier gegen SC Wiedenbrück oder so zu spielen.
Richtig. SC Wiedenbrück 2000, bitte.
Ja gut, gegen die hättest du natürlich auswärts spielen müssen, weil das Amateur
ist. Genau, da hättest du auch wieder maximal mit 200 Fans mitreisen können, weil der lokale Fußballplatz nicht mehr Würstchen in der Bude hat oder
aber
so.
Aber stell dir mal vor, so ein Kackverein, das ist jetzt nicht böse gemeint, aber stell dir mal vor, SV Sandhausen oder so. Weißt du, interessiert auch keinen, interessiert mich überhaupt nicht. Weißt du, so Gegner kannst du haben oder VfR Aalen. Brauche ich auch nicht. VfL Bochum sage ich, ach interessant, da gibt es auch den einen oder anderen ehemaligen Eintracht-Spieler, der noch rumhammelt, da gibt es auch den einen oder anderen generell guten Spieler, den man sich da angucken kann. Und wenn die Eintracht am Ende des Tages den VfL Bochum mit 3-0 besiegt hat und wir in der dritten Pokalrunde stehen, dann sage ich doch, schönes Spiel gewesen.
Genau.
Ja, also du wirst auf jeden Fall wesentlich mehr Stimmung in dem ganzen Ding haben als du es gegen Sandhausen oder Aalen oder sonst irgendwen gehabt hättest.
Ja, oder vor allen Dingen wird es halt auch ein cooles, eine coole Fußballwoche. Wenn wir Glück haben, können wir uns zwei Heimspiele angucken. Der FSV spielt zu Hause gegen Ingolstadt. Läuft doch.
Ja, finde ich auch. Könnte also schlimmer laufen.
Genau. Dann war da noch diese Sache mit diesem Stürmer. Eigentlich sollte ja bis Sonntag entschieden werden. Also ich habe jetzt da nichts davon gehört, dass es da eine Entscheidung gibt.
Ach, totales Eskalationsthema. Regt mich komplett auf. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr, dass wir uns überhaupt noch mit der Personalie Cutlets eigentlich beschäftigen. Wenn ich höre, bis Sonntag soll das Thema durch sein, dann höre ich jetzt, ja, nee, Sonntag ist jetzt blöd, weil er muss sich ja noch auf das prestigeträchtige Derby muss er sich noch vorbereiten. Da wollen wir ihn auf jeden Fall noch dabei haben. Wir lassen uns mit dem Nasenring in der Arena herumführen von den Verantwortlichen. Das ist für mich eine ganz große Frechheit. Das ist wahrscheinlich mittlerweile auch das Peinlichste, was ich transfertechnisch von Hübner eigentlich, der kann da vielleicht gar nichts für, aber es ist einfach in der Außendarstellung unglaublich peinlich. Für mich eine Frechheit.
Ja, ich würde jetzt nicht nur mal an der Personalie mich nicht mehr festhängen wollen, ich würde mich auch an der Position nicht mehr festhängen wollen. Also ich bin nach wie vor immer stärker der Meinung, Stürmer bitte nicht, eher defensiv.
Doch. Ach, guck mal einer an, die Fähnchen im Wind. Auf einmal kriege ich hier recht.
Ja gut, aber Alex, du darfst, wir haben seit Wochen, sagen wir, am besten zwei Positionen besetzen.
Korrekt.
Wir haben schon mitten in der Sommerpause, als überhaupt noch keiner drüber nachgedacht hat in der Innenverteidigung, jemand zu holen, haben wir schon gesagt, Innenverteidigung dünn besetzt. Und genau das ist ja genau das Gleiche, was sich jetzt wieder spiegelt. Fakt ist, dass du trotzdem nicht sagen kannst, oh nee, jetzt brauchen wir keinen Stürmer. Stürmer brauchen wir definitiv. Und Rossolu, wenn der nochmal vielleicht trifft, das ist ganz gut. Aber du brauchst ein Backup, gerade wenn du international aktiv sein willst. Also du musst zwei Leute holen, dass die Eintracht momentan aber immer nur den Fokus auf den Stürmer legt, halte ich definitiv auch für bedenklich. Aber die Cutlets-Personalie nervt mich schon.
Ich bin da vielleicht auch ein bisschen zu weich gespült. Also ich glaube, die Eintracht legt gar nicht so den Fokus da drauf. Ich glaube, die Medien legen im Moment einen Fokus da drauf, weil die Eintracht eben nur die Katze bei Cutlets aus dem Sack gelassen hat. Also ich gehe nach wie vor fest davon aus, dass wir auch noch einen Defensivmann bekommen. Hab das gerade eben auch nur gesagt, weil ich mich ja letzte Woche nochmal rechtfertigen musste, warum ich glaube, dass wir ein großes Problem haben, was wir noch stopfen müssen.
Ja, ist interessant, dass du vollkommen recht hattest und dein großes Problem eindeutig, eindrucksvoll bestätigt wurde.
Das wollte ich doch hören, endlich sagt's mal jemand.
Das ist in aller Deutlichkeit, ne? Also ich meine, wir wollen ja nicht mehr über Berlin reden, aber sowohl Russ als auch Zambrano, die waren ja kaum präsent. Also Alex, du hast vollkommen recht, nenn mir Namen.
Ja, das hatten wir ja letzte Woche schon mal, ne? Also da hatten wir ja eigentlich auch gesagt, wir bräuchten jemanden mit ein bisschen Erfahrung. Die zwei Namen, die wir da auf der Liste hatten, waren einmal Matlung, der jetzt auch leider schon gewechselt ist.
Ja.
Und dann blieb ja noch deine Alternative, Marvin, mit vereinslos gerade, kommt von
Manuel Friedrich.
Genau.
Manuel Friedrich, ja. Aber ganz ehrlich, selbst ein Alexander Matlong ist de facto noch nicht gewechselt. Das hatte ich mir gedacht. Das hatten wir uns, glaube ich, alle gedacht, dass er kurz vorm Wechsel zum FC Augsburg steht.
Ja.
Ist nicht passiert.
Ich dachte, das sei vor zwei Wochen schon fix gewesen. Den habe ich quasi schon aus meinem Gedankenspiel abgeschrieben.
Ja, zu Recht. Ich hatte das auch erst gedacht. Fakt ist, dass er immer noch keinen neuen Verein gefunden hat. Vielleicht sollte man sich dahingehend nochmal bemühen. Es wäre auf jeden Fall ein vernünftiger Backup. Wie du eben schon angedeutet hast, habe ich auch Manuel Friedrich genannt. Ich weiß nicht, wie der Fitnessstand von einem 33-Jährigen. Ich glaube, Manuel Friedrich ist mittlerweile 33. Ich weiß nicht, vielleicht ist er auch ein bisschen jünger. Da weiß ich nicht, wie das momentan ist. Er hat auf jeden Fall sein Karriereende noch nicht bekannt gegeben. Man sollte einfach zumindest mal nachfragen. Ja, und ansonsten, Matlung, der will noch Bundesliga spielen, da bin ich mir ganz sicher.
Ja, auf jeden Fall.
Also wären quasi sogar zwei vereinslose Optionen da, wo man sagen kann, die kann man ohne Kosten holen, die vielleicht nicht mehr die jüngsten sind, aber dafür eine Menge Erfahrung mitbringen.
Ja, ich meine ganz ehrlich, Matlung ist 31, der war nie der Schnellste, aber ich glaube, an Schnelligkeit dürfte er jetzt auch nicht großartig eingebüßt haben. Gut, wie gesagt, in Manuel Friedrich, da wird er eher von der Strategieschiene beziehungsweise von der Erfahrungsschiene herkommen. Der wird vielleicht auch einer unsicheren Innenverteidigung oder eine Abwehr momentan ein bisschen für Halt sorgen. Der war auch damals lange Zeit Kapitän in Leverkusen. Der hat schon das ein oder andere Länderspiel mitgemacht. Also ich glaube, der könnte auch für den internationalen Aspekt durchaus von größerem Wert für die Mannschaft der Eintracht von Wert sein. Natürlich sind andere Leute dahingehend gehalten, diese Personalie voranzutreiben, aber ich bin einfach mal gespannt, was da passiert. Auf jeden Fall sollte die Eintracht die Innenverteidigung nicht vernachlässigen.
Genau, ja. Und ich finde, ein Spieler wie ein Manuel Friedrich oder ein Alexander Mattlung, die halt auch wirklich Erfahrung mitbringen, die nötige Ruhe auch ausstrahlen können, würden uns da gut tun. Was die Schnelligkeit angeht, da sind wir mit einem Marco Russ jetzt auch nicht gerade mit Geschwindigkeitsleistungen aus dem All gesegnet.
Nee, nicht wirklich, nee. Ja. Und aber lass uns noch mal ganz kurz auf den Stürmer zu sprechen kommen. Irgendwie einen Plan B scheinbar aber auch nicht zu haben, ne? Das ist irgendwie schon. Ich würde ja den Plan B mittlerweile bevorzugen, egal was.
Hübners Aussage war doch von wegen, bis Sonntag haben wir, ansonsten nehmen wir Variante 1b, aber sehr konsequent scheinen wir ja bei unseren Aussagen da auch nicht zu bleiben.
Ja. Weiß man nicht, ne? Also mir ist das halt auch alles zu viel medial aufbereitet. Also
ja. Es wird ein riesen Tohuwabohu drum gemacht. Man muss ja mal sagen, ich meine, wir haben das Cutlass-Thema, das müssen wir auch wieder kurz halten, weil wir schon zu oft eigentlich drüber gesprochen haben.
Ja.
Aber den ganzen Medienhype, den er momentan vor sich hat, dem wird, kann er ja gar nicht mehr gerecht werden, weil es ist faktisch kein Spieler, der momentan in einer Saison 20 Tore bei Real Madrid gemacht hat, sondern man muss ganz ehrlich sein, der war bei Sparta Prag, das ist alles gut und schön, da hat er auch ordentlich getroffen, da trifft er auch momentan noch ordentlich, aber das ist halt auch nicht die Top-Liga und das wird ist keine Garantie, dass er uns zwingend automatisch sofort weiterbringt.
Ja.
Ja.
Und deswegen, ich meine, wie gesagt, er hat jetzt in 4 Spielen 3 Tore gemacht in der Gambrinos-Liga, aber in der Euroleague-Qualifikation hat er kein einziges Tor gemacht, also nur mal als direktes Beispiel. Das muss nicht, eine Verpflichtung muss nicht automatisch in Tore umschlagen, dass er Qualität hat, ist klar. Aber die Eintracht muss definitiv Alternativen bereit haben, weil ich finde es halt an sich auch eine Frechheit, wie man sich an der Nase herumführen lässt. Aber das Ding ist, hast du gute Alternativen, hättest du das nicht mit dir machen lassen. Und das ist genau der Aspekt, der sich momentan in mein Hirn reinfrisst. Ich glaube, wir haben
ja.
Na, mal schauen, was da noch kommt. Ne? Also ich sag mal, die Alternativen, die bis jetzt so gerüchtet wurden, Boyacke, den du angesprochen hast, was steht noch? Der Diok ist noch irgendwo im Gespräch. Ist ja jetzt auch nicht so schlecht.
Ich sag mal so, wenn wir am Ende, ja, ich sag ich mal, in 2-3 Wochen in die Euroleague gekommen sind, ich denke, die Euroleague kannst du gegen Karabach, Aktam, kannst du auch ohne neuen Stürmer kommen. Ja, also ich denke, du brauchst nicht zwingend einen Václav Katletz oder einen Mr. X, um gegen Karabach, Aktam zu bestehen. Das heißt, wenn du diese Hürde auch ohne genommen hast, kannst du auch sagen, okay, und jetzt warten wir noch ein paar Wochen, weil am Ende der Transferperiode tut sich noch viel. Und ganz ehrlich, am Ende der Transferperiode, da reden wir über einen Zeitraum von mittlerweile 2-2,5 Wochen. Das geht schneller, als man denkt. Und dann am Ende, ich glaube, das Rückspiel gegen Aktam ist am 29. Das heißt, wenn wir das dann siegreich gestaltet haben, dann haben wir noch 3 Tage Zeit, dann ist Transferperiode dann vorbei. Und kurz vorher passiert noch so viel. Und da kann sich das Pendel in unsere Richtung noch ausschlagen. Egal, welcher Stürmer es sein wird.
Genau, auf jeden Fall. Also wir haben auf jeden Fall auf beiden Positionen eigentlich Zeit. Es ist mit Bamba Andersen demnächst wieder zu rechnen, dass er zurückkehrt und sein Knie-Wehwehchen ausgestanden hat. Wenn wir vorne mit 2 Spitzen spielen, sind die 2 Spitzen sowieso Rosseleu und Rosenthal, vielleicht auch mal Meier, je nachdem, wie es gerade läuft. Das heißt, dann haben wir auch immer noch einen Lakisch in der Hinterhand. Ein Aigner kann vorne die Position auch spielen, wenn man unbedingt mit einem Rode auf der rechten Außenbahn spielen muss. Was ich ja jetzt nicht tun würde, aber auch nicht weiter thematisieren möchte. Dann musst du da auch nicht sofort agieren. Also da brennt's jetzt nicht. Aber wir müssen auf beiden Positionen noch was machen und von daher jetzt so ein bisschen auf Zeit zu spielen und uns vielleicht auch in Prag nicht mehr zu melden und zu sagen, gut, wir reagieren jetzt auch erstmal nicht mehr, wenn ihr meint, ihr müsstet eure Derbys weiterspielen, dann warten wir jetzt erstmal ab. Ja, und ich sag mal so, in der Diok ist jetzt auch nicht derjenige, wo sich die Vereine gerade die Finger nach ablecken.
Nee.
Und man weiß ja nie, was alles noch so passiert.
Ja, natürlich. Also ja, natürlich. Deswegen. Es wird sich am Ende der Transferperiode wird sich noch einiges bewegen. Da gibt ein Gerät noch einige, gerade noch einige Mannschaften in Rotation. Da gibt es noch Kaderveränderungen. Da wird vielleicht plötzlich ein Platz frei. Da wird ein Stürmer frei, der momentan noch als unverkäuflich gehandelt wird. Also je länger wir warten, desto mehr geht da noch was. Ne? Also wir müssen einfach nur sehen, nicht überschnell reagieren, aber es ist halt ein nerviges Thema, dass es das Cutlets nach 2 Monaten halt immer noch nicht beendet ist, ne?
Ja.
Ja.
Aber gut. Schauen wir mal an, aber ich denke, aufgrund des einigermaßen spiel- oder sportlich für uns günstigen Loses Karabach-Akdam können wir das auch ohne neuen Störer bestreiten.
Genau, und haben eventuell nach dem Hinspiel, je nachdem wie das ausgeht, schon deutlich bessere Chancen, da mal Neuverpflichtungen durchzuführen.
Ja, aber ich sag mal so, ne, wenn er zu den ganzen Derbys zu Hause bleiben muss, oder noch nicht wechseln darf, dann kannst du bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten, weil die Leute hier in Tschechien, ne, in Prag, da gibt's 4, 5 Prager Mannschaften, also da hast du fast andauernd Derby, ne? Also ja, insofern, ja. Darauf kannst du halt auch nicht unglaublich viel Rücksicht nehmen. Aber gut.
Gucken wir eher auf die Termine, die ein bisschen näher liegen. Das wäre unter anderem das Spiel gegen die Bayern am Samstag auf nagelneu verlegtem Rasen.
Ja.
Na, ob das so doll ist.
Ja, ist ja wieder eine wunderbar feine Angelegenheit, dass wir so viel Rücksicht nehmen müssen auf andere Spaßveranstaltungen, die in der Commerzbank Arena stattfinden. Das hat uns schon immer viel gebracht, ich erinnere an Madonna, ja. Aber ist natürlich jetzt wieder, ehrlich gesagt, die Eintracht so als Hauptmieter muss schon ziemlich viel leiden dafür, ne? Dass jetzt irgendwie so ein Roger Waters mit seiner The Wall-Inszenierung da rumhampelt, ja, und irgendwie schon lange keinen neuen Hit mehr gemacht hat, aber immer noch meint, irgendwie großartig Musik zu machen, ja, wie das auch sein soll. Mittlerweile ist es wahrscheinlich eher Theater. Gut, das ist jetzt wieder Musikkritik, die sich hier nicht an, falscher Zeitpunkt. Aber ich muss halt sagen, der Rasen wird neu verlegt, ob das wirklich so wunderbar ist. Man sieht viele Bilder, die sehen momentan auch alles okay aus. Aber ob der Rasen...
Ja, aber auf frisch verlegtem Rasen ist es halt echt schwer zu spielen. Weil das ist ja alles so Rollrasen, der liegt noch nicht hundertprozentig fest. Das wird alles sehr, sehr matschig und rutschig. Also, ja...
Alex, darf ich dich an einen Satz von vor 5 Minuten erinnern? Wir müssen jetzt aufhören, der Mannschaft Ausreden so parat in den Mund zu legen?
Richtig, ich halte mich dran. Egal, wie der Rasen aussieht, 3 Punkte gegen Bayern müssen her.
Ja, also es ist aber nur, wie gesagt, der Alex hat ja schon gar nicht so unrecht. Es ist halt einfach von grundsätzlicher Sicht dafür, wenn du dir überlegst, wie viel Geld wir immer in diese scheiß Stadionmiete buttern, ist es schon eigentlich eine Frechheit, dass du noch nicht mal mit einem ordentlich guten Rasen rechnen kannst, der schon irgendwo ein bisschen gewachsen ist. Ja? Aber gut, die andere muss nehmen, wie es ist. Bayern
dafür
geht's
haben
ja auch
wir
nicht.
Die besten Greenkeeper der Welt. Haben wir letztes Jahr sogar auch irgendwie die Greenkeeper-Auszeichnung der Bundesliga-Greenkeeper gewonnen.
Ja, siehst du mal jetzt. Ja, siehst du
wenigstens einen Pokal, den wir geholt haben.
Auf jeden Fall, alles geht. Und ganz ehrlich, die Bayern haben ja genau den gleichen Nachteil. Das ist ja nicht so, als würden die Bayern auf einem anderen Rasen spielen wie wir nächste Woche. Ist es für beide
die
gleiche Scheiße?
Ich glaube,
dass
es für die noch ein größerer Nachteil ist wie für uns. Ne? Also die werden ja echt gehegt und gepflegt und gehätschelt. Von daher, da sind ja auch so Zauberspielerchen. Wenn da ein Grashalm quer liegt, dann stolpern die ja auch gern und können dann auf einmal nicht mehr.
Dann tut es ja eher denen weh als uns. So sieht's nämlich aus. Insofern... Jeder hat den gleichen Nachteil und dann ist es keiner mehr. Insofern, das darf natürlich als Ausrede nicht gelten, wenn wir irgendwie 2-1 gewonnen haben, weil sich so viele Spieler gegen Bayern von den Bayern verletzt haben, dann soll man das auch recht sein.
Aufstellungstechnisch, so jetzt, was glaubt ihr?
Was würde ich spielen oder was glaube ich, was Fee spielt?
Alex,
sag beides.
Das würde mich interessieren.
Was ich spielen würde, also ich würde auf jeden Fall wieder auf System mit 2 Stürmern zurückkommen, im Mittelfeld eine Raute. Für mich war ganz klar Inui belebender Punkt, seit er reingekommen ist. Der wäre für mich...
War das ein Nein?
Ich glaube, der Rüsseltier hat gerade mal seinen Rüssel geleert.
Ja. Da mache ich extra schon das Mikro aus und es geht trotzdem durch, oder wie?
Ja, also, das gegen sowas.
Ist doch wahnsinnig.
Gesundheit, René.
Ja, danke, Entschuldigung.
Also Inui für mich auf jeden Fall ein belebender Faktor im Spiel.
Und, das muss man dazu sagen, obwohl er eigentlich seiner Form auch noch hinterherläuft.
Genau.
Aber der
ist für mich auf links einfach gesetzt. Von daher ist mein Wechsel Flum raus, Inui rein. Ich würde starten. Ich habe gerade so 2 Gedankenspiele im Kopf. Mhm. Entweder starte ich mit Aigner auf rechts und nehme Rode raus, oder ich lasse Rode drin und starte mit Aigner für Rosenthal.
Mhm. Okay.
Wobei das beides Risikowechsel wären. Also für mich gesetzt ist Inui auf links statt Flum. Ja, ich glaube, ich starte mit Rode auf der rechten Seite und mit Rosenthal in der Spitze und Aigner wäre mein erster Wechsel und das je nachdem, wie sich das Spiel entwickelt.
Mhm. Was auch denkbar wäre, was du aber eigentlich von den Positionen her nicht machen könntest, wäre ein Schwegler, der ja jetzt auch von der Form her nicht so fit war, rausnehmen, in Rode in die Mitte ziehen und einen Aigner auf rechts. Aber damit würdest du natürlich den Kapitän auf die Bank setzen.
Ja, und ja, du tauschst halt Pest gegen Cholera.
Das würdest du auch nie machen. Also einen Schwegler würde ich nie rausstellen. Auf überhaupt keinen Fall. Also das wäre auch kein gutes Zeichen. Ja. Also ich gehe eigentlich, also das, was ich hoffe, ist, dass Anderson bis dahin wieder komplett fit ist. Und würde eigentlich sehr, sehr gerne Russ auf die Bank setzen und dafür Anderson reinbringen. Ansonsten gefällt mir die Idee von der Alex ziemlich gut mit Flum raus, Inui rein. Ansonsten würde ich sonst alles so lassen. Auch mit Rosenthal, weil Rosenthal eher unglücklich und nicht wirklich schlecht agiert hat bei dem Spiel am Samstag. Wie gesagt, also wenn Anderson wirklich fit ist, das Tandem Anderson-Zambrano hat auch in der Vergangenheit auch schon sehr gut funktioniert, besser als jedes andere Duo. Russ ist auf der Innenverteidigerposition nicht da, wo ich ihn potenziell am besten sehe. Und nein, ich sehe ihn nicht am besten auf der Bank. Bei aller Kritik, die ich an Russ immer wieder ausspreche, er ist ein defensiver Mittelfeldspieler, seine Sache macht er da auch ganz ordentlich. Ja. Aber wie gesagt, für mich Anderson, Zambrano in der Innenverteidigung. Und ansonsten finde ich die Idee von Alex geil.
Der Vorteil an dem Duo Anderson Zambrano ist halt, dass da auch ganz klar die Hackordnung geregelt ist.
Ja.
Es ist halt ganz klar, dass Zambrano der Abwehrchef ist und da ordnet sich Bamba Anderson mühelos unter. Ja. Und das macht ein Russ eben nicht.
Ja, und das ist
auch ein Problem, weswegen die beiden niemals eine gute Abstimmung bekommen werden, wenn du einfach zwei Hähne hinten reinstellst, die beide glauben, dass sie der Chef im Ring sind. Und auch wenn du einem Russ sagst, pass mal auf, du bist's nicht, der Zambrano ist es, wird er immer wieder versuchen, auch sein Süppchen mitzukochen und es schadet hinten.
Ja, und du versalzt dann die Suppe, ne? Das ist nämlich dann im Endeffekt das große Problem, wie du es richtig gesagt hast. Du merkst aber auch immer, dass Zambrano und Anderson ja auch im zwischenmenschlichen Bereich sehr, sehr gut miteinander klarkommen. Die haben aber auch jetzt schon eine Saison eigentlich fast komplett zusammen gespielt.
Ja.
Da ist mehr Abstimmung dahinter. Wie gesagt, die Alex hat das sehr gut, für mich finde ich sehr gut beschrieben, dass da eine Hackordnung vorherrscht, die ist unter Russ, weil Russ auch nicht so der Typ ist, der sich ganz gut unterordnen kann. Das gibt's dann einfach nicht, deswegen mir wäre das sehr, sehr lieb, wenn Anderson rechtzeitig zum Duell gegen die Bayern wieder in der Mannschaft wäre.
Ja.
Raute in der Mitte eher offensiv ausgerichtet oder eher defensiv?
Ich würde es eher defensiv sagen. Also, aber ganz ehrlich, defensiv.
Ich würde eventuell auch mit Systemwechseln arbeiten, weil das kannst du ja, indem du ein Rode auf rechts hast, kannst du das ja echt ganz gut machen. Dass wenn wir in die Verteidigung gehen, ein Rode immer wieder mit auf die Sechserposition fällt, sich aber dafür auch mehr mit in die Angriffe nach vorne einschaltet, weil bis jetzt nimmt er mehr seine Defensivposition wahr wie seine Offensivposition. Mhm. Auch ein Inui hat gelernt, dass ein System mit offensiven links und rechts außen trotzdem bedeuten kann, dass wenn auf uns zugespielt wird und der Gegner den Ball hat, dass trotzdem die Außen mit nach hinten absichern und so. Also von daher würde ich das versuchen, ein bisschen variabel anzulegen und nicht zu sagen, wir spielen volle Kanne offensiv, sondern wenn wir nach hinten arbeiten, muss es auch möglich sein, da das System ein bisschen anders auszulegen und da dann vielleicht auch mit einer Dreifach-Sechs in der Defensiven zu arbeiten und zu sagen, dass Rode und Inui einfach in dem Moment, wo der Ball gegen uns läuft, versuchen mit Schwegler an der Seite das Ganze hinten zu stabilisieren.
Kann ich eigentlich dem Ganzen nur zustimmen.
Macht vom Ansatz her viel Sinn, ob sie das dann auf Platz umgesetzt bekommen, wäre die andere Frage.
Ich glaube schon, ich bin positiv. Es gibt kaum Gegner, gegen den du dich wirklich besser motivieren kannst. Das wissen die Jungs auch, die Jungs werden auch motiviert sein. Die wollen ihren Riesenfehler, den sie am vergangenen Samstag gemacht haben, den wollen sie wegbügeln. Die wollen zeigen, dass sie gut genug sind, um in der Bundesliga auch gegen die Besten zu bestehen. Das denke ich jetzt einfach mal. Ich bin positiv, ich gehe davon aus. Und da werden wir kein zweites Berlin-Debakel erleben.
Dann pack doch mal deine Euphoriekeule aus und sag mal, was du tippst.
Ich sag ein 1-1.
Voll die Euphorie.
Ja, nein, das ist gegen die Bayern, ist es schon, weil ich nicht gegen die Bayern eigentlich mit Punkten gerechnet habe. Aber ich habe eigentlich mit vier Punkten aus den ersten vier Spielen gerechnet. Ich habe mit einem Punkt gegen die Hertha gerechnet, jetzt wurden es kein Punkt. Jetzt müssen wir uns den Punkt einfach von den Bayern holen.
Okay. Alex, du altes Euphorie-Biest.
Ich bin auch so ein totales Euphorie-Wunder. Geh nicht mit Marvins Tipp gleich, sondern tipp auf ein 2-2.
Ja, dann liegen wir beide diesmal gleich. Ich sag nämlich auch 2-2.
Ich bin zwar gespannt, wer die beiden Tore für die Eintracht schießen soll, aber ansonsten finde ich das gut.
Rossellu.
Ja, Meier und Rossellu, wer sonst?
Der Meier schießt nicht? Im Moment keine Tore. Der braucht noch 5 Spiele und dann läuft er wieder an.
Aber gut, schauen wir mal.
Aber hier, Rode trifft ja auch gegen Bayern gern.
Ja, Rode trifft, ja, Rode, wie gesagt, ich finde ja sowieso die Diskussion um Rode mittlerweile wieder relativ interessant, wenn es darum geht, dass er ja schon zu den Bayern geredet wird und dass dann auch ein Fee sagt, dass er das für keinen guten Schritt hält, aber Rode muss ja sehen, wo er, muss ja seine eigene Entscheidung, finde ich schon mal ganz interessant, welche kleinen Spitzen da kommen.
Bei jedem Spieler, der zu den Bayern perspektivisch wechselt, sagt doch eigentlich jeder, der Ahnung von Fußball hat, das ist keine gute Idee. Also außer um sich das Konto damit vollzumachen, vom Spielerischen her.
Naja, also bei Thiago habe ich schon gesagt, ist eine gute Idee.
Ja, natürlich. Oder auch ein Götze oder so. Also das, es gibt schon, wobei Götze wird sich nicht durchsetzen, das glaube ich, habe ich schon mal gesagt. Ja. Götze wird diese Saison momentan auf, also ich schätze auf maximal 20 Spiele und 2 Tore kommen. Aber gut, er wird nirgendwo so gut aufgepäppelt wie bei Jürgen Klopp. Da gehe ich fest von aus, er wird nicht einschlagen. Thiago wird ihm da vollkommen den Rang ablaufen, aber das müssen die Bayern natürlich sehen. Aber was ich zum Beispiel interessant finde, ist, dass ein, wenn wir noch kurz bei den Bayern sind, ja, das ist ja auch unser nächster Gegner, müssen wir schon mal drüber reden, dass ein Kirchhoff sich da relativ gut eingefunden hat und zwar nicht und nicht andauernd zu Einsätzen, zu längerfristigen Einsätzen kommt, aber immer mal so 15, 17 Minuten spielt, hätte ich mir gar nicht gedacht am Anfang. Ja, also er hat Van Beuten da klar den Rang abgelaufen. Auch nochmal so ein interessanter Aspekt. Ansonsten die Bayern, naja gut, wie werden die stehen? Ich denke, die werden genauso auflaufen, wie sie gegen Gladbach spielen. Wobei, gegen Gladbach hat ein Thiago gefehlt. Kann durchaus sein, dass er gegen die Eintracht Einsatzzeit bekommt. Aber gut, da müssen wir sehen, wie das am Ende des Tages ist. Die Bayern sind auf jeder Position wahrscheinlich doppelt und dreifach besetzt, mit Ausnahme des Tores. Da müssen wir sehen, ansonsten gibt es ja keinen Grund für die Bayern zu wechseln. Mandzukic, der alte Drecksack, trifft ja auch mittlerweile viel zu häufig. Hat er ja auch in der letzten Saison schon gemacht. Ansonsten habe ich ein bisschen Angst vor Ribéry, aber gut, Angst kannst du vor der ganzen Bayern-Mannschaft haben, aber Angst ist, glaube ich, kein guter Begleiter, wenn du gegen die Bayern spielst.
Ja, das definitiv nicht. Aber was willst du denn da Angst haben? Vor was?
Ja, es macht auch keinen Sinn. Es macht nur als Fan hat man so ein bisschen Angst. Aber als Spieler muss er sagen, geil, jetzt kann ich endlich mal den Robben austribbeln.
Ja, aber die einzige Angst ist doch da, dass du zur Halbzeit schon irgendwie zweistellig nach hinten liegst. Das ist doch die einzige Angst.
Aber das
ist noch überhaupt nichts.
Aber ich glaube nicht, dass das passieren wird. Wie gesagt, ich bin da positiv.
Nee, glaube ich auch nicht. Aber vor was willst du denn sonst Angst haben? Du spielst gegen die Bayern. Im schlimmsten Fall verlierst du 3-1. Ja, okay. Dann kann jeder sagen, ja, haben wir vorher gesagt. Oder du kriegst einen Unentschieden, dann kann auch jeder sagen, hey, war mir doch gleich klar. Ja, aber vor was willst du denn da Angst haben?
Ich würde mir unmittelbar vor dem Spiel das eine oder andere Hype oder ja, das andere Recap-Video anschauen, dass die Eintracht in der Vergangenheit schon ganz gut gegen die Bayern ausgesehen hat. Ich erinnere da an ein Tor von Herrn Breus zum Beispiel. Und diesen Spirit sollte man auch im nächsten Spiel.
Hat hier Kollege Rosenthal übrigens gemacht. Der hat sich von einem Kumpel alle seine Torszenen, egal für welchen Verein das bis jetzt war, zusammenschneiden lassen und hat sich das als DVD gebrannt und hat die jetzt nach dem Berlin-Spiel von einem Kumpel von ihm bekommen.
Finde ich eine geile Aktion.
Genau, dann hat ihm der HR jetzt auch nochmal eine Szene irgendwie zugeschustert, wo er für einen Elfmeterschießen ins Tor gegangen ist und da auch noch die Elfer gehalten hat. Von daher, da sollte ein bisschen Motivation da sein.
Also das Beste, was du machen kannst, um Motivation aufzubauen.
Auf jeden Fall. Und das sind auch alles gute Fußballer, die wir bei der Eintracht haben. Das war jetzt krass negative Ausrutsche, aber sowas wird nicht nochmal passieren. Und jetzt gegen die Bayern wird die Leistung auf dem Platz eine deutliche Sprache sprechen.
Genau, dann freuen wir uns, dass endlich die Saison wieder losgeht. Saisonauftakt diesen Samstag. Endlich ist die fußballfreie Zeit vorbei. Und am Samstag unser erstes Bundesligaspiel gegen die Bayern.
Zu Hause gegen die Bayern wohlgemerkt.
Genau. Ja,
das ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Also ich glaube, der Heimspielfaktor bringt da auch nochmal ein bisschen Motivation in das ganze Thema mit rein.
Ich habe auch dick Bock aufs erste Heimspiel. Endlich wieder Stadion, endlich wieder Bier zu überteuerten Preisen kaufen. Die Sonne wird scheinen.
Was will man mehr? Die ja. mittelmäßige Aramark-Stadionwurst, ein Traum. Okay.
Was habe ich sie vermisst? Oh, ich krieg schon direkt Hunger, wenn ihr davon redet.
Na gut. Hat hier jemand Wascht gesagt?
Finde ich jetzt so schnell nicht. Ja, dann sind wir mit der Themenliste für die Woche durch. Nächste Woche ist so ein bisschen unklar, wann wir senden, weil da auch so ein bisschen Urlaub mit drin ist und dann ist ja auch das Euroleague-Spiel. Also da.
Vielleicht geht's ja doch nach Aserbaidschan. Wer weiß das schon so genau?
Vielleicht berichtet Marvin live aus Baku.
Ja, live, ja. Wenn du mir 300 Euro für die Internetverbindung gibst, dann kann ich das gerne tun, ja.
Ja, da finden wir irgendwas. Marvin live aus Baku, aus der Telefonzelle.
Ja, genau. Naja, wir werden es mal sehen.
Gut. Irgendwas kriegen wir nächste Woche hin. Wann und wie ist noch nicht ganz klar, aber da geben wir noch rechtzeitig Bescheid. Ansonsten freuen wir uns auf den ordentlichen Saisonauftakt an diesem Wochenende im ersten Heimspiel gegen die Bayern. Mindestens ein Punkt ist Pflicht und wir hören uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut!